Apixaban oder Rivaroxaban? Immer noch ein Münzwurf? Vor allem, da es für letztere ja schon günstigere Generika gibt. Jetzt gibt es einen randomisierten Head-to-Head-Vergleich bei venösen Thromboembolien und Lungenembolien. Ergebnis: Das Blutungsrisiko ist mit Apixaban mehr als halbiert. Was diese Studie bedeutet, das besprechen wir heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Ja, danke. Gut, also LDL ist gesenkt, der Kack ist vermessen und emotional bin ich jetzt wieder im therapeutischen Zielbereich angekommen.
Okay, das heißt, Sie haben nicht, was jetzt auch schizophren wäre, auf Basis der letzten Episode eine Dyslipidämie entwickelt?
Nein, also ist alles stabil. Triglyceride, das Syndometer, wie ich es immer nenne, auch im Normbereich, also ja. Alles stabil.
Ja, ich habe immer den Eindruck, je häufiger man sich mit diesen Dingen beschäftigt, desto kränker fühlt man sich eigentlich, ne? Vielleicht müsste man mal überlegen, ob so ein Podcast auch krankmachende Effekte haben kann, Nocebo-Effekte.
Ja, ich kenne das so aus dem Studium. Also ich weiß noch, wenn man so den Herold durchgegangen ist, ich hatte das alles mal. Besonders war das beim Psychiatriekurs. Mhm. Dann beobachtet man sich selber und findet doch so einiges, fragt sich, ist das noch eine Akzentuierung oder ist das schon pathologisch? Aber das würde jetzt zu weit führen. Das müssen die Hörerinnen und Hörer am Ende der Episode entscheiden.
Dann Aufruf an der Stelle, ganz implizit, einfach schreiben. podcast@evidenzupdate.de ist ein schöner Hebel, oder? Oder kommentiert auf www.evidenzupdate.de. Interessiert uns Ihre und eure Meinung. Wir haben wieder die letzte Episode war ja dann doch etwas länglicher. Diesmal haben wir wirklich eine kleine Studienpublikation. Dazu gibt es ein Editorial und das war es eigentlich schon. Wo machen wir das hin?
In die Shownotes, und man kann auch so weit gehen, dass man wirklich auch mal das Wort Shorttake benutzt.
Okay, also ein Shorttake.
Also soll jedenfalls ein Shorttake werden.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir dafür heute keine Stunde brauchen, aber es ist trotzdem eine interessante Arbeit, die wir ausgesucht haben. Es ist die COPRA-Studie, COPRA mit zwei Richards, von Castellucci und Kollegen. Die ist relativ frisch erschienen im New England Journal. Dazu gibt es ein begleitendes Editorial, wie gesagt. Die Studie soll eine Frage beantworten, nämlich welches DOAC man bei einer Venenthrombose, Lungenembolie eigentlich sein lassen kann, nämlich Rivaroxaban oder Apixaban. Die Studie ist aus Kanada primär. Sie ist öffentlich gefördert, also von öffentlicher Hand, industrieunabhängig. Herr Scherer, fangen wir erstmal bei den wesentlichen Dingen an, bei dem Studiendesign. Wir reden von einem Kopf-an-Kopf-Vergleich, Head-to-Head-Vergleich. Was haben die untersucht? Was haben die gemacht?
Ja, das ist ganz interessant mit dem Head-to-Head-Comparison, denn die Hypothese, dass das Apixaban hinsichtlich Blutungsrisiko dem Rivaroxaban überlegen ist, das hatte man bislang aus indirekten Vergleichen, also aus den Registration Trials, also den großen Studien, bei denen eigentlich noch die VKAs der Gegner oder der Komparator waren. Mhm. Das waren Amplify und Einstein. Also Amplify war Apixaban für TVT als First-Line-Therapie und Einstein war dann die große Rivaroxaban-Studie. Und da schnitt Amplify, wie gesagt, jeweils im Vergleich mit VKAs besser ab als Rivaroxaban. Und jetzt ist es eben interessant, dass hier zwei DOACs erstmals hinsichtlich dieser Safety-Outcomes gegeneinander antreten.
Mhm. Dann gucken wir doch mal ins Design hinein. Also nochmal öffentlich geförderte Studie. Was haben die, oder anders gesagt, wie haben sie es konkret untersucht, diesen Kopf an Kopf?
Das ist ein sogenanntes Probe-Design, also prospektiv randomisiert, Open Label. Das heißt, die Patientinnen und Patienten wussten, was sie nehmen, mit verblindeter Endpunktauswertung. und beziehungsweise Endpunkt-Bewertung. Der primäre Endpunkt war das klinisch relevante Blutungsereignis. Major Bleeding heißt das. Mhm. Und wichtig ist, hier diese Studie schaut eben ganz bewusst erstmal auf die Sicherheit, nicht prima auf die Wirksamkeit. Mhm. Denn das wissen wir schon, dass die beiden Substanzen thromboembolische Ereignisse ganz gut verhindern. Wer waren die Patienten? Das waren erwachsene Patienten mit akuter venöser Thromboembolie. Die COBRA-Studie wegen den 2R. COBRA. Die schließt eine Lücke, endlich ein direkter Vergleich unter Alltagsbedingungen.
Ja,
das können wir gespannt sein. Das ist mal unter Alltagsbedingungen.
Kommen wir noch ganz kurz zu diesem Probe-Design. Beim Probe-Design heißt es im Prinzip, die Behandelnden und die behandelten Personen wissen, was sie bekommen. Und verblindet ist dann am Ende die Auswertung. Also diejenigen, die dann die Daten sehen, die wissen nicht, wer hat was gekriegt erstmal. Warum benutzt man dieses Design? Was könnte eine Rationale sein? Was könnte das Gute oder vielleicht auch nicht so Gute sein an diesem Design?
Naja, weil es praxisnäher ist und auch näher, einfach näher am Alltag. Es ist ein realistischer Ansatz, es ist auch organisatorisch einfacher. Und gerade bei den DOACs mit den unterschiedlichen Einnahmeschemata wäre eine Doppelblindstudie deutlich aufwendiger.
Ja.
Und wie gesagt, auch weiter weg vom Alltagsszenario. Ja, und Sie haben es gesagt, die Endpunktbewertung ist verblindet, damit die Bewertung der Ereignisse nicht durch irgendwelche individuellen
Untersucherpräferenzen?
Ja, oder Assessor Biases verzerrt wird. Ja, das wäre ein Assessment Bias. Mhm. Was heißt das jetzt für die Interpretation der Ergebnisse, dass die harten Endpunkte, also die Blutung, relativ robust sind? Man könnte auch sagen, Probe ist näher an der Realität, aber auch die Realität bringt ihre eigenen Biases immer gleich mit.
Ja. Das war ja die Aufgabe, die sich vorgenommen haben in dieser Untersuchung, dass sie tatsächlich realistisch gucken wollen und raus aus diesem klinischen Studiensetting, das immer so schön sauber ist, aber mit der Realität nichts zu tun hat. Vielleicht noch der Hinweis, dass die Interventionen Apixaban und Rivaroxaban, die waren exakt innerhalb der Zulassung. Das heißt, Apixaban 10 Milligramm zweimal täglich für eine Woche, dann runter auf 5 Milligramm zweimal täglich und bei Rivaroxaban für 21 Tage 15 Milligramm zweimal täglich, dann runter auf 20 Milligramm einmal täglich. Das ist exakt so, wie es auch in der Zulassung steht bei dieser Indikation. Wenn wir auf die Ergebnisse schauen, Martin Scherer, die klingen tatsächlich spektakulär. Sie haben gesagt, primärer Endpunkt sind klinisch relevante Blutungsereignisse. Da heißt es 3,3% absolut versus 7,1. Das ist ein mehr als halbiertes Risiko. Was steckt hinter diesen krassen Zahlen?
Ja, also das ist wirklich spektakulär. Die absolute Risikoreduktion von 3,8 Prozentpunkten in nur 3 Monaten, das ist für so eine Sicherheitsendpunktstudie wirklich auch eher was Besonderes, das sieht man nicht allzu oft. Und bemerkenswert ist wirklich die Number Needed to Treat. Also Number Needed to Treat von 26 heißt ja, jeder 26. Patient vermeidet eine klinisch relevante Blutung und das in einem sehr kurzen Zeitraum. Hm. Da haben wir es sonst mit völlig anderen Effektgrößen zu tun.
In 3 Monaten.
Richtig, also das ist schon ein erheblicher Effekt, ein deutlicher Unterschied in einer kurzen Zeit. Und wenn man sich das genauer anguckt, dann kommt dieser Effekt wirklich aus den Major Bleedings, also aus den klinisch relevanten Blutungen. Und die Wirksamkeit bleibt aber gleich. Also da ändert sich zwischen den beiden nichts. Also könnte man sagen, was bringt diese Studie? Die Studie zeigt einfach, dass Apixaban nicht besser ist, weil es mehr verhindert, sondern es schadet weniger. Primum non nocere. Das ist eine Primum non nocere Studie.
Ja.
Und da gewinnt das Apixaban relativ eindeutig.
Mhm.
Wir haben hier 2 Substanzen, die gleich wirksam sind, aber die eine ist deutlich sicherer. Und das ist auch keine Feindeslistierung mehr. Hier haben wir einen, der auf dem Treppchen oben steht.
Mhm.
ist das Abixabahn und Ivaroxabahn. Das kann man wirklich so sagen. Das machen wir nicht sehr oft, Herr Nössler, aber steht dann eine Stufe tiefer.
Okay. Kann man dann an der Stelle vielleicht schon mal so ein Zwischenfazit einführen auf Basis dieser, Sie haben gerade gesagt, Primum non nocere. Das oberste Ziel aller ärztlichen Heilkunst und Heilkunde ist, ich schade nicht. Und diese Studie sagt, wenn ich sie richtig verstehe, sehr deutlich, du schadest weniger, wenn du Apixaban nimmst, du schadest mehr, wenn du Rivaroxaban nimmst. Könnte man dann so weit gehen, an der Stelle zu sagen, bei dieser Indikation ist Rivaroxaban raus?
Das wäre zu weit. Also Rivaroxaban bleibt eine Option. Mhm. Etwa wenn man sich für eine Einnahme einmal täglich entscheidet,
ja,
oder wenn es gut etabliert ist. Und deshalb ist es auch nicht falsch, Rivaroxaban zu geben. Aber früher war es eben so, dass Apixaban vielleicht die Präferenz war.
Mhm.
Und jetzt ist es eine Referenz. So könnte man sagen.
Okay, also wir kicken es noch nicht ganz aus dem Spielfeld raus, aber es, wie Sie schon gesagt haben, tritt ein bisschen zur Seite. Gucken wir noch mal ein Stückchen tiefer in die Arbeit hinein. Interessant an der Stelle ist die Kaplan-Meier-Kurve Nummer 2, wo man sieht, wie sich über die Zeit die Zahl der Ereignisse in diesen beiden Vergleichsarmen entwickelt. Und da sieht man sehr deutlich, dass die ersten 21 Tage, wo eben auch diese Auftitration bei Rivaroxaban stattfindet, dass die da wirklich nach oben rauscht, die Zahl der Blutungsereignisse in diesem Arm. Das ist diese Hochdosisphase. Und dann trennen sie sich stark und dann entwickeln sie sich mehr oder weniger parallel. Es geht ein bisschen schlanker bei Apixaban hoch. Und die Autoren selbst geben diesen Hinweis, dass diese hohe Zahl der Blutungsereignisse wirklich auch mit dieser Loading Dose, mit der erhöhten, zusammenhängen kann. Wie würden Sie das interpretieren? Sehen Sie, ich mache es mal einfach eher so, ist das ein Wirkstoffding, was man in dieser Studie findet, oder ist es ein Dosierungsding?
Es ist ganz interessant, die Kaplan-Meier-Kurve, die mutet an wie eine Abbildung aus einer Phase-1-Studie, also aus einer
Dosisfindung.
Aus einer Dosisfindungsstudie. Weil was wir hier abgebildet sehen, ist tatsächlich ein Gleichklang aus Pharmakokinetik und Ereignissen.
Mhm.
Und Sie haben es schon angesprochen, das ist alles in Label, aber die Auftitration ist etwas unterschiedlich. Apixaban wird dann zweimal am Tag mit 10 Milligramm gegeben für eine Woche.
Mhm.
Und bei Rivaroxaban sind es 15 Milligramm für 3 Wochen. Und wenn man sich dann den Knick oder die Abflachung der Kaplan-Meier-Kurve anschaut, dann sieht man das genau auch abgebildet. Auf der X-Achse sind die Tage und es wird dann nach den 3 Wochen ein bisschen flacher und verläuft dann relativ parallel. Aber in den ersten 3 Wochen erhält Rivaroxaban einen dermaßen großen Schadensvorsprung oder sagen wir mal einen Adverse-Event-Vorsprung, einen negativen Ereignis-Vorsprung, der dann jenseits des Tags 20 bis zum 90. Tag einfach beibehalten wird.
Ja.
Würde die Studie am 20. Tag anfangen, dann wäre es doch ziemlich parallel zwischen den beiden. Dann wäre es ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Ja, aber das, was sie am Anfang reinholen, das kriegen die nicht mehr raus aus dem Arm.
Genau.
Ja. Sieht man auch tatsächlich bei dieser Zahl der Menschen Number at Risk. Wie gesagt, die haben hier nur 3 Monate geguckt. Jetzt dürfen Sie einen Wunsch formulieren. Wäre es Ihnen eigentlich ganz lieb, wenn man so eine Studie, wie sie hier gemacht würde, noch ein bisschen länger laufen lassen würde als nur 3 Monate? Oder wird das gar nicht mehr viel bringen? Was glauben Sie?
Mein Bauchgefühl sagt, da hinten ändert sich nicht mehr
okay.
viel.
Mhm. Okay. Also sehr pragmatisches Vorgehen. Wenn wir jetzt mal überlegen, es ist eine Studie, die hat nicht in Deutschland stattgefunden, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Es gibt auch ein paar Limitationen. Was müssen wir da mitnehmen? Was sollten wir bedenken, wenn wir diese Daten interpretieren, was die Übertragbarkeit in das hiesige klinische Setting betrifft, Generalisierbarkeit etc.?
Naja, wie es halt oft so ist, dass die komplexeren, vulnerablen Patienten, die man im Alltag so sieht, unterrepräsentiert bzw. ausgeschlossen waren. Das ist eine hauptsächlich 90-prozentige europäische Population. Da gibt es in den Stichprobenbeschreibungen immer Caucasian, ich weiß gar nicht.
Kaukasia, ja.
Genau, Caucasian, damit meint man
europäische Abstammung,
Hellhäutigkeit.
Oder? Hellhäutigkeit,
ne?
Ja.
Aber hier schreiben sie einfach white.
Ja.
Ja. Ja, da waren eben auch keine tumorassoziierten paraneoplastischen Syndrome drin, keine paraneoplastischen Thrombosen, kein extremes Körpergewicht. Also das waren komplexitätsreduzierte Patientinnen und Patienten, kann man sagen, einmal. Mhm. Und deshalb ist die Übertragbarkeit zu unseren Multimorbiden etwas eingeschränkt.
Mhm.
Das zweite ist der Zeithorizont des Jahr. Ich habe zwar gerade gesagt, ich glaube nicht, dass nach dem 90. Tag noch so wahnsinnig viel passiert, aber es sind eben 3 Monate. Langzeitdaten fehlen. Ich kann da viel Bauchgefühl haben, aber es sind erstmal nur 3 Monate, die abgebildet waren. Das dritte ist, dass eben die Studie wirklich auf die Blutung gepowert war. Wenn wir dann da keinen Unterschied hinsichtlich der Rezidivrate bei den Thrombosen sehen, heißt das jetzt nicht zwingend, dass es da keinen Unterschied gibt.
Genau. Also nominell kann man sagen 14 versus 15 absolute Ereignisse bei den Rezidiven. Aber Sie haben gesagt, nicht gepowert, statistisch keine Aussagekraft und bei den Todesfällen genauso. Aber dazu wollte diese Studie auch nichts sagen. Das sind sekundäre Endpunkte.
Ja.
Ja. Gucken wir mal so ein bisschen in das Thema. Das ist ja, wenn man über DOAC spricht, so ein bisschen der weiße Elefant im Raum, der da drin steht, nämlich das Thema Therapieadhärenz. Damit wurden die ja auch marketingmäßig propagiert, dass die einfach viel einfacher einzunehmen sind als Vitamin-K-Antagonisten und dann wird alles toll damit. Und jetzt sieht man hier, das haben die auch gemessen, wie viele der Probanden in den beiden Armen waren denn adherent. Und in der Tat haben die gefunden, dass bei Apixaban halt zweimal täglich nur in Anführungszeichen 65,7% vollständig adherent waren. Im Rivaroxaban-Arm, wo dann Erhaltungstherapie halt nur einmal am Tag ist, 75,1%. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ob der hier gefundene Effekt vielleicht auch ein adherenzbezogener Effekt ist. Also wenn ich einfach weniger in Anführungszeichen Blutverdünner nehme, dann blute ich halt weniger.
Ja, das ist ein guter Punkt, Herr Nössler. Die Autoren, die wissen es selber nicht so genau. Die sagen selber, dass diese Studie nicht das Warum erklärt und auch die Differenz im Blutungsrisiko nicht erklärt. Die sagen nur, ja, die Adhärenz im Apixaban-Arm war herabgesetzt, aber es gab auch nicht mehr thromboembolische Ereignisse im Apixaban-Arm. Insofern haben sie da einen Punkt an dieser Stelle. Und das ist natürlich auch ein Thema, das wir früher so nie hatten unter den Vitamin-K-Antagonisten. Ich kann mich noch daran erinnern, wir andere haben immer relativ früh darauf hingewiesen, dass der große Unterschied zwischen den DOACs und den VKAs nicht in den Zulassungsstudien liegt, in den Head-to-Head-Comparisons der großen Vergleiche, der großen RCTs, sondern das wird sich, wie man so schön sagt, unter Real-World-Bedingungen, unter Alltagsbedingungen im Laufe vieler Jahre zeigen, wie das Zeug einfach eingenommen wird. Und das liegt auf der Hand. Und das war von Anfang an auch klar, dass die DOACs Adhärenzproblemen unterliegen, wie viele andere Medikamente auch, wie Statine, wie Blutdrucksenker und so weiter. Und deshalb sehen wir eben auch Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme, die einen DOAC einnehmen und wo trotzdem vielleicht ein Thromboseverdacht besteht, weil wir ja nicht wissen, wie sie es eingenommen haben. Und deshalb gibt es unter DOACs, und das müsste ich tatsächlich mal nachgucken, aber gefühlt sehr viel mehr Thromboseausschlüsse als früher unter den Vitamin-K-Antagonisten. Wie gesagt, wir sind jetzt hier bei meinem Gefühl. Ich weiß nicht, inwiefern die Zuhörerinnen und Zuhörer sich für die Gefühle interessiert. Das müssen wir tatsächlich mal nachgucken. Das habe ich jetzt nicht an meinen Fingertipps.
Ist anekdotische Scherer-Evidenz. Das ist
genau.
Quasi ein Praxisbericht oder ein Kliniksbericht, den Sie da liefern.
Es ist anecdotal evidence.
Anekdotische Evidence. Aber spannend ist der Aspekt schon und schwupps haben wir, obwohl wir hier einen Head-to-Head-Vergleich von zwei DOACien haben. Ich finde immer, DOACs ist falsch. Nur mal rein aus der Orthographie. Wenn, müsstest du Doakien heißen im Plural.
Diese Begriffsbildung wird in die Shownotes aufgenommen.
Doakien kommen in die Shownotes. Vielen Dank, dass ich das nochmal erleben darf. Interessant, dass wir an der Stelle tatsächlich jetzt endlich die VKA drin haben, die Vitamin-K-Antagonisten. Interessant, es war ja wirklich immer dieser Marketing-Hinweis, hey, mit diesem neuen DOAC wird alles einfacher für dich in der Praxis. Die Patienten müssen nicht mehr messen, keine INR-Bestimmung und so weiter und so fort. Und sie sagen jetzt, das, was damals auch schon kritisiert wurde, nein, diese DOAC, so schön sie sind in der Idee, und sie haben ja ihren Nutzen jetzt auch bewiesen über viele Jahre, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, aber sie machen mir meine Compliance kaputt, oder? Das nehme ich schon mal mit bei Ihnen.
Beziehungsweise macht die Compliance die DOACs kaputt.
Ja. in dem Fall macht die Compliance auch die DOACs kaputt. Nein, aber es ist schon der Befund, den Sie gerade nochmal gesagt haben. Unter diesen DOAC habe ich nicht so ein gutes Gefühl, dass die Patienten eingestellt sind, und deswegen kontrolliere ich häufiger.
So ist es. Das kann man sicher so sagen.
Okay.
Ja.
Dann schauen wir vielleicht nochmal in das Editorial, vielleicht einen Satz dazu, denn die Autorin lehnt sich da doch sehr deutlich aus dem Fenster raus. Und zwar sagt sie, schreibt sie so hin, for many patients with acute VTE, the choice is no longer a toss-up, kein Münzwurf mehr. So kann man das interpretieren. Nach wie vor ist es so, in Deutschland die Leitlinien empfehlen mehr oder weniger gleichwertig. Es ist nicht so, dass es da eine ganz klare Ansage gibt, nimmst du das oder jenes oder dieses. Wir wissen natürlich, die Arzneimittelkommission, das Arzneitelegramm, Arzneimittelbrief, die haben immer gesagt, naja, wenn es geht, nimm bitte Fenproconazol oder so. Was wird sich da ändern müssen aus Ihrer Sicht, wenn wir diese Studie jetzt sehen?
Ja, bisher konnte man sagen, DOACs sind DOACs, nimm das, was verfügbar ist, was ertraut ist, vielleicht was günstiger ist. Diese Äquidistanz zwischen den DOACs, die war bequem, das fehlten die Vergleichsdaten. Und das ist eben das, was jetzt in diesem Editorial auch ausdrücklich benannt wird.
Und da würden Sie schon so weit mitgehen, dass das Einzug in Leitlinien halten würde? Eine größere Präferenz vielleicht für Apixaban an der einen oder anderen Stelle?
Das würde ich schon sagen. Also an dieser Studie kommt man nicht drum rum. Also Rivaroxaban wird eigentlich von einer gleichwertigen Standardoption zu einer begründungspflichtigen Alternative. Nicht verboten, auch nicht obsolet, aber erklärungsbedürftig.
Okay, dann fragen wir doch mal Dr. Scherer morgen in der Praxis bzw. in der Ambulanz, wenn jemand dann jetzt neu vor Ihnen sitzt und Sie eine Rezidivprophylaxe erwägen, dann würden Sie Rivaroxaban morgen nicht mehr einfach so ohne weiteres aufschreiben, sondern tendenziell eher Apixaban.
Tendenziell eher Apixaban. Ich würde das Rivaroxaban trotzdem nicht abschaffen. Und nochmal, die Studie deckt nur die ersten 3 Monate ab und war auch nicht für Rezidive, für thromboembolische Rezidive gepowert. Und mein Bauchgefühl in allen Ehren, dass sich nach dem 3. Monat nichts mehr ändert, aber mit Bauchgefühlen kann man keine Wissenschaft machen. Deshalb noch nicht ganz apodiktisch das Rivaroxaban irgendwie abschaffen.
Alles klar, okay. Also Rivaroxaban gehört nicht in die Tonne, das ist vielleicht nochmal wichtig. Wenn wir es zusammenfassen wollen, das Gespräch, ich würde noch ein großes Ausrufungszeichen vorne dran machen, eine Achtung, ein Obacht. Liebe Leute, diese Daten haben nichts mit Vorhofflimmern zu tun. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Ne? Wir reden nur von VTE. Sie haben schon die anderen Limitationen, auch bei hohem Körpergewicht angesprochen. Wenn Sie es nochmal in so einen Practice Pointer, in so ein Key Takeaway, in so ein Fazit packen wollen, was sollen die Hörerinnen und Hörer mitnehmen für ihren Alltag?
Also bei neuer venöser Thromboembolie eher an Apixaban als Default denken, als Voreinstellung denken, als erste Option. Zweitens das Blutungsrisiko aktiv ansprechen. Die Unterschiede sind klinisch relevant, gerade in der frühen Phase. Das muss in so ein Gespräch rein, wenn Rivaroxaban zur Sprache kommt.
Ja. Yep.
Und Rivaroxaban sicherlich nicht mehr, wenn man es nimmt, automatisch einsetzen, sondern nur bewusst, nur mit gutem Grund. Man muss es nicht alles neu machen, aber vielleicht die Gewohnheit etwas ändern.
Sehr gut, das ist der Practice Pointer. Vielleicht machen wir noch einen Disclaimer. Diese Folge ist nicht gesponsert von den Firmen Pfizer und Bristol-Myers Squibb. Ist vielleicht wichtig, dass wir das mal klarstellen, wenn wir hier schon letztlich Apixaban-Empfehlungen machen, oder?
Ja, okay. Und nochmal, das ist jetzt eine hochselektierte Population. Es geht nicht um Vorhofflimmern, es geht nicht um tumorassoziierte Thrombosen.
Ja.
Und es gilt nicht für Patienten über 120 Kilogramm.
Ja, gut, dass Sie das nochmal betonen. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage an den Forscher Martin Scherer. Wir haben jetzt hier vorliegen, wir haben über einen Head-to-Head-Vergleich gesprochen, der von der öffentlichen Hand gefördert ist, industriefrei, und der verschiedene Therapieoptionen einfach mal untersucht hat auf Sicherheitsaspekte. Man hat den Eindruck, das findet viel zu selten statt. Es gibt ja auch die Ideen, so Plattformstudien zu machen. Würden Sie sich wünschen, dass die Gesundheitssysteme häufiger diesen Beispielen wie hier folgen und sagen, wir sollten mehr Geld in solche klinischen Studien stecken, das spart uns am Ende 10-mal mehr?
Wünschen kann ich mir vieles, Herr Nüssler, aber die Entwicklung ist gerade eine andere. Also im Gesundheitssystem wird gerade der Rotstift angesetzt, und zwar zu Recht. Solche Wünsche müssen sich dann in eine Gesamtpriorisierung einfügen, in eine finanzpolitische Gesamtpriorisierung.
Wir zeichnen vielleicht, das kann man noch sagen, am 21. März, am frühen Morgen auf. Es ist nicht mehr ganz so früh. Und eine Woche später oder so, anderthalb Wochen später, wird ja die Finanzkommission ihre Ergebnisse vorstellen. Vielleicht steht da ja drin, dass man ein paar Euros lieber für sowas ausgeben soll. Dann würden wir on the long run mehr Geld sparen. Herr Scherer, wir sind an dem Punkt, dass ich Sie bitten und fragen darf, ob Sie es wieder mit einem kleinen Cliffhanger versuchen wollen.
Wir bleiben bei Verschlüssen. Aber gehen jetzt von der tiefen Vene ins Vorhofohr.
Ei, muss mich gleich mal oben kratzen. Gut, also wir gehen ins Vorhofohr und schauen wir mal, was wir da finden können oder vielleicht auch nicht finden können. Martin Scherer, es war mir eine Freude. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch und ich freue mich, dass wir uns dann gleich wieder hören. Tschüss.
Tschüss.